Herzlichen Dank. Wir sind überrascht für die Einladung, mit euch den Sabbat verbringen zu dürfen. Und wir sind sehr froh, denn es ist einfach schön, mit Geschwistern zusammen das Wort Gottes zu studieren, mit Freunden, mit Bekannten und teilweise auch ganz neuen Gesichtern. Ein Thema zu besprechen, das uns alle bewegt, nämlich das Thema Ehe und Familie. Wir kommen aus einer Familie, wir leben in einer Familie, wir planen vielleicht eine Familie, aber letztlich hängt und steht und fällt eigentlich alles mit der Familie. Und ich freue mich sehr, dass Jung und Alt hier ist, und ich werde auch versuchen, alle ein bisschen anzusprechen. Schöne Grüße aus dem schönen Österreich soll ich euch ausrichten. Wir kommen aus der glücklichsten Stadt Österreichs. Kennt ihr die? Nein, Klagenfurt. Wisst ihr, warum das die glücklichste Stadt ist? Weil dort die Klagen furt sind. So ist es einfach schön, miteinander das Wort Gottes zu studieren. Und ganz besonders heute Vormittag liegt es mir sehr am Herzen, denn das Thema Ehe und Familie und alles, was darum zusammenhängt, können wir nur wirklich verstehen, wenn wir es mit dem großen Erlösungsplan im Zusammenhang sehen. Verlobung, Heirat und all diese Dinge, die gehören alle zusammen, und ich möchte sie heute ganz besonders mit uns studieren. Und so möchte ich euch ermutigen, schreibt mit. Ich habe leider kein Skriptum. Ich spreche aus meinem Herzen heraus und macht euch Notizen, denn ihr werdet gefragt werden. Und es ist sehr wichtig, wenn Jugendliche euch ansprechen, warum ist das so, dass wir auch eine Antwort geben können, unseren Kindern, unseren Jugendlichen, unseren Nachbarn, warum leben wir so anders, warum haben wir so eine Sicht, denn es ist die Sicht Gottes in Bezug auf Ehe und Familie. Und da möchte ich euch bitten, mit mir einen Text aufzuschlagen. Wir finden, die falsche Folie, ihr müsst mir bitte was anderes reinnehmen. Es ist nicht, das ist der Nachmittag. Bitte? Gottes Erlösungsplan. Seid so lieb und schlagt mit mir auf, erstes Buch Mose. Und hier im ersten Buch Mose das 24. Kapitel. Das Thema 1. Mose, 24. Kapitel, nämlich ein Vater, der seinem Sohn Hochzeit macht, ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Wir haben hier eine wunderschöne Geschichte, nämlich Abraham war hochbetagt und er hatte seinen Knecht gerufen und er sagte zu ihm, bitte besorge meinem Sohn eine Frau, denn ich möchte Hochzeit machen. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, das wir heute miteinander besprechen, nämlich der Erlösungsplan. Ein Vater, der seinem Sohn Hochzeit macht, ist das große Thema des Evangeliums eigentlich. Nämlich Abraham, der seinem Sohn Isaak eine Hochzeit macht. Wenn wir diese Geschichte in 1. Mose 24 genau betrachten, haben wir also hier einige Personen, Abraham, der Isaak, die Rebekka und dann auch der Knecht. Und jetzt meine Frage an euch, wenn also Abraham ein Symbol ist für Gott den Vater, wofür steht dann der Isaak? Für den Sohn, Jesus Christus. Und wofür steht dann die Rebekka? Das ist ein Bild für die Gemeinde. Nun, jetzt habe ich aber ein Problem. Wenn also Abraham für Gott den Vater steht, wenn Isaak für Jesus Christus steht und Rebekka für die Gemeinde, wofür ist dann der Knecht da? Was symbolisiert der Knecht, der dem Bräutigam die Braut zuführt? Das ist ja auch eine Person. Jetzt kommt noch eine Person ins Spiel, und die übersehen wir sehr oft in dieser Sache. Es ist der Heilige Geist. Und ich möchte euch ermutigen, das einmal von dieser Seite zu sehen. Es ist sehr interessant zu wissen, dass der Heilige Geist auch daher eine Persönlichkeit ist, der hier eine ganz wichtige Rolle hat in dem großen Erlösungsplan. Nun, ein Wort am Anfang schon für unsere Jugend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Passt gut auf, denn es ist immer wieder die Frage da, wie finde ich den richtigen Partner fürs Leben? Unter welchen Umständen oder wie hat der Knecht die richtige Braut gefunden für den Bräutigam? Und es ist sehr interessant, das ein bisschen in dieser Geschichte zu betrachten. Ich möchte nur nebenbei so ein paar kleine Aspekte mitgeben, gebt es auch unseren Jugendlichen weiter. Der erste Aspekt, der hier ganz deutlich ist, dass der Vater zu dem Knecht sagt, bitte nimm nicht irgendjemanden, nimm nicht irgendeine Frau, sondern sie soll aus meiner Verwandtschaft sein. Nicht aus den Töchtern der Kanaaniter. Der erste Grund, den wir hier finden, ist, es sollte und es muss dieselbe Glaubensfamilie sein. Es ist nämlich ganz wichtig, dass sie oder er, der Partner, mit mir denselben Glauben teilt, denn wir werden heute sehen, dass gerade Ehe und Familie zu führen eine zutiefst geistliche Sache ist, eine zutiefst gläubige Sache ist und hängt sehr eng mit dem Glauben zusammen. Und so ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, es geht darum, dass es mein Glaubensbruder und meine Glaubensschwester sein soll. Denn, ein kleiner Nebengedanke, ein Ungläubiger hat einen Vater. Wie heißt denn der? Der Vater der Ungläubigen in der Bibel. Laut? Das ist Satan. Satan ist der Vater der Ungläubigen. Und wenn du jetzt jemanden heiratest, den möchte ich nicht als Schwiegervater haben. Ein kleiner Gedanke so nebenbei. Wir könnten da stundenlang darüber reden, aber es ist ganz wichtig, wir werden noch darauf ein bisschen kommen. Der zweite Aspekt ist der, wie finde ich den richtigen Partner? Das zweite ist beten, beten und noch einmal beten. Ihr seht hier den Knecht. Er steht vor dieser großen Herausforderung, er weiß, es geht um die Glaubensfamilie, dieselbe Glaubensfamilie und er betet. Und ihr seht ihn in Vers 12 und er sprach, Herr, du Gott Abrahams, meines Herrn, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit. Er betet, damit er von Gott geführt würde, den richtigen Partner zu finden, denn menschlich gesehen, ach, hätte man vielleicht das eine oder andere anders entschieden. Also ich hätte menschlich gesehen meine Frau nicht geheiratet, aber ich bin dem Herrn so dankbar, dass er uns zusammengeführt hat. 38 Jahre sind wir heute glücklich verheiratet und ich möchte euch wirklich ermutigen, hier ganz bewusst euch von Gott führen zu lassen. Und betet darum, ihr Lieben, und bereitet euch richtig darauf vor. Und ich bin davon überzeugt, dass der Herr euch recht führen wird. Und dann scheint es so zu sein, als ob der Knecht, und das wäre ein ganz besonderes Kriterium, das wir herausfinden, mit Gott einen Deal gemacht hat. Er betet und er sagt, lieber Gott, siehe, ich gehe hier zu dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, das wunderschön aussieht, das ein tolles Kleid hat und geschmückt ist von oben bis unten, dann soll sie die richtige sein. Steht das in eurer Bibel? Also prüft mich bitte. Schaut nach, was da drinnen steht. Er hat ein anderes Kriterium gesucht. Wir sind heute sehr nach außen hin gerichtet. Die äußerliche Figur muss stimmen und da wird sehr körperbetont gearbeitet, um Menschen einzufangen oder auch nicht. Wie auch immer es ist, wir sehen hier ein anderes Kriterium. Er sagt, wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich sprechen werde, neige deinen Krug, Vers 14, und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch trinken, dann ist sie die Richtige. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Nach welchem Kriterium hat er die rechte Braut ausgesucht? Charakter? Habt ihr eine andere Idee? Geist? Fleiß? Ah, wohl dem, der eine fleißige Frau hat. Gell? Ja. Was war das für ein Kriterium, das er da gemacht hat? Hilfsbereitschaft. Gibt es noch eine Idee? Innere Werte. Ach, ihr Lieben, es ist ganz einfach. Es ist letztlich ein Wort. Und ihr Lieben, es scheint so zu sein, als ob er hier einen, wie soll ich sagen, mit Gott einen Deal gemacht hat oder man macht oft auch ein, wie nennt man das? Es fällt mir das Wort ein, nicht ein. Eine Ein Test, oder? Da gibt es jemanden, ich erinnere mich an meine Zeit als Seelsorger zurück, da sagte sie, ich möchte mich für Gott entscheiden, ich möchte mich taufen lassen, aber ich weiß es noch nicht, ob ich soll oder nicht. Und dann hat sie Gott gefragt. Und dann hat sie gesagt, warte, bei der nächsten Bibelstunde werde ich dir dann sagen, ob ich mich taufen lasse oder nicht. Und das nächste Bibelstunde bin ich dann gekommen und dann hat sie gesagt, nein, der liebe Gott hat gesagt, ich soll mich nicht taufen lassen. Sage ich, wie hat denn Gott das gemacht? Ja, hat sie gesagt, ich habe gebetet, lieber Gott, wenn jetzt in der Untertasse des Blumenstockes es feucht ist, dann soll ich mich taufen lassen und wenn es trocken ist, dann soll ich mich nicht taufen lassen. Und sie hat nur vergessen, den Blumenstock zu gießen. Sie hat also mit Gott sozusagen einen Deal gemacht. Aber bitte, ihr Lieben, macht das nicht so. Sag nicht, lieber Gott, wenn ich jetzt beim Fenster rausschaue und es scheint die Sonne, dann soll ich ihn heiraten. Und wenn es regnet, dann heirate ich ihn nicht. Das ist nicht ein Kriterium, nach dem wir gehen sollen. Aber manches Mal machen wir das so, dass wir da Lotto spielen, so ein bisschen. Nicht? Nein, es war ein anderes Kriterium, das hier der Knecht gewählt hat. Ganz einfaches Wort, habt ihr schon? Selbstlosigkeit hängt sehr eng mit diesem Wort zusammen. Liebe. Aber wenn ich von Liebe spreche, dann spreche ich nicht von Eros, sondern spreche ich von der göttlichen Agape. Von der Liebe, die bereit ist, eine Meile mehr zu gehen, als man von ihr verlangt. Diese Kriterien sind also wichtig. Natürlich war sie auch schön. Das heißt hier in Vers 16, und das Mädchen war sehr schön von Angesicht. Das ist natürlich auch ein Aspekt, aber es ist nicht der wichtigste Aspekt. Sie muss mir oder er soll mir gefallen. Aber, und der zweite ist dann, sie war eine Jungfrau. Auch das ist ein Aspekt. Und der dritte ist dann die Agape, nämlich über die wir jetzt ein bisschen sprechen wollen. Die Agape, die bereit ist, nach Matthäus 5, Vers 41, eine Meile mehr zu gehen, als man von ihr verlangt. Und das war das Kriterium. Und ich kann mir gut vorstellen, wie es dem Knecht gegangen ist, dass er aufgeregt war und gesagt hat, jetzt bin ich gespannt, ob Gott Gnade gibt zu dieser Reise. Und er trifft dieses Mädchen und er bittet sie um ein Glas Wasser. Und was macht sie? Sie ist bereit, den Krug zu geben und ihm ein Glas Wasser zu bringen. Was ist die Liebe? Und ich möchte euch bitten, lernt diesen Satz auswendig. Und wenn ich euch dann heute Mittag verabschiede, werde ich euch fragen. Die Liebe ist die höchste Wertschätzung des anderen mit dem feinen Gespür für dessen Nöte und Bedürfnisse. Das ist die Agape. Die höchste Wertschätzung des anderen mit dem feinen Gespür für dessen Nöte und Bedürfnisse. Und das ist eigentlich dieser wichtige Kriteriumspunkt, ob es der Partner ist fürs Leben oder nicht. Denn nur diese Liebe, und die kommt eben nur von Gott, und deshalb ist es so wichtig, dass er ein gläubiger Mann und eine gläubige Frau ist, sonst kann man von dieser Liebe nicht leben und diese Liebe auch nicht ausleben, denn sie ist ein Geschenk Gottes an uns, ist eine Liebe, die bereit ist, eine Meile mehr zu gehen, als man von ihr verlangt. Und schaut euch das einmal ein bisschen an, bevor wir das einmal miteinander besprechen. Die Geschichte. Er geht hin, sie gibt ihm ein Glas zu trinken und das wäre ja schon toll. Oder? Wir fühlen uns ja schon gut, wenn wir das tun, worum uns ein anderer bittet. Manches Mal muss ja die Frau dreimal reden und die Mutter oder der Vater fünfmal reden, bis man etwas tut. Und dann würden wir uns irgendwo bequemen, das dann auch einmal in die Tat umzusetzen. Es wäre ja schon toll, wenn der Vater oder die Mutter oder der Partner was sagt und du es sofort tust. Wäre das nicht Agape? Hier aber nein. Sie ist bereit, ihm das zu geben, was er gesagt hat. Und geht noch ein Stück weiter. Wir sagen, ja, wenn du es gesagt hättest, dann hätte ich es ja gemacht. Aber du sagst ja nichts. Ja, bist selber schuld. Wenn du nichts sagst, kann ich dir nicht helfen. Die Agape ist bereit, sich in den anderen hineinzuversetzen und merkt seine wirklichen Bedürfnisse und ist auch bereit, diese zu stillen. Und diese Frau kommt auf die Idee, und die ist ja wirklich kolossal, zu sagen, und Vers 19, und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will allen deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle, und jetzt unterstreicht euch den Satz, genug getrunken haben. Wisst ihr, was diese Frau sich da angetan hat? Wisst ihr das wirklich? Jetzt frage ich euch, was oder wie viel trinkt ein Kamel? Wisst ihr das? Was glaubt ihr, schätzt einmal, wie viel trinkt ein Kamel? 30 bis 40 Liter? 130, ja, bist du noch zu retten, 130. Bist du da nicht ein bisschen drüber? Ich weiß es nicht. Was denkt ihr, wie viel trinkt ein Kamel? 40 Eimer. 400 Liter. Na. Ja, ich habe mich erkundigt, ich habe jetzt im Internet noch einmal nachgeschaut und ihr könnt das auch noch einmal nachschauen. Bis zu 200 Liter in 15 Minuten. So, jetzt überlegt euch einmal. Stellt euch vor, ihr seid diese Rebekka. Und jetzt sagt sie, ich will auch deinen Kamelen tränken, bis sie alle genug getrunken haben. Wie viele Kamele hat er denn gehabt? Wo steht das? Im Kapitel 24, Vers 10. So nahm der Knecht 10 Kamele. 10 Kamele. Machen wir eine einfache Rechnung. Stellt euch vor, er hat christliche Kamele gehabt, die trinken nur 40 Liter. Ich will da nicht mit den 200 anfangen. Stellt euch vor, er hat 10 Kamele gehabt und die haben 40 Liter Wasser getrunken. Wie viel Liter hat diese Frau geschöpft? Könnt ihr euch das vorstellen? Und wisst ihr, wie ein Brunnen ausgeschaut hat? Das war also nicht so ein Ziehbrunnen. Damals war es eine riesengroße Zisterne, ein großes Loch, und da hat man an der Seitenwand Stufen hineingeschlagen und sie musste hinunterlaufen, Wasser schöpfen und wieder herauflaufen. Ihr habt das ja auch im Text drinnen, in Vers 16. Sie wusste von keinem Manne, sie stieg hinab zum Brunnen, füllte den Krug und stieg wieder herauf. Und jetzt stell dir vor, wie viel geht in einen Krug hinein? Nehmen wir an, 10 Liter. Die Dame ist wie oft gelaufen? Runter und rauf und runter und rauf und runter und rauf und runter und rauf. Das ist doch eine Sache, was? 400 Liter Wasser, bis sie alle genug getrunken haben. Und jetzt kommt der Clou der Sache. Jetzt schaut euch den Mann an. Vers 21. Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still. Was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Lass die Frauen arbeiten, gell? Ihr Lieben, er aber schaute zu. Und jetzt ein Wort an unsere Jugend, und gerade besonders die Mädchen sind mir so wichtig da. Denn vor der Hochzeit versprechen euch die Männer alles. Sie wollen euch die Sterne vom Himmel holen. Ja, lasst sie. Sollen sie mal machen. Schaut zu und schweigt. Versteht ihr, ich wäre, wenn ich der Knecht gewesen wäre, ja, hätte ich anders gehandelt. Wenn ich mit Gott so einen Deal ausgemacht hätte und sie hätte tatsächlich gesagt, ich will auch deine Kamele tränken, dann hätte ich sie umarmt und hätte gesagt, du bist die Richtige. Warum hat er gewartet, bis das letzte Kamel den letzten Schluck getrunken hatte? Meine Lieben, über die Liebe kann man schnell theoretisch reden. Aber die Liebe zeigt sich in der Praxis, im Durchhalten und nicht nach 3, 4 Liter und sagen, so, jetzt kannst du aber deine Kamele selber trinken. Merkt ihr was? In der Ehe und Familie leben wir aus der Liebe, die in der Praxis sichtbar wird. Und jetzt möchte ich unsere Kinder ein bisschen ansprechen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und jetzt überlegt euch einmal, wäre das Liebe, wenn die Mutti sagt, bitte trag den, ja, jetzt in Österreich heißt es Mistkübel, bei euch heißt es Mülleimer. Trag den Mülleimer raus. Wäre das Liebe, wenn du mit freudigem Gesicht sagst, ja, gerne Mutti, und du nimmst den Mülleimer und pfeifst fröhlich ein Lied und trägst ihn hinaus. Ist das Liebe? Ist das Agape? Nein. Wisst ihr, was Agape ist? Man könnte ja von vornherein noch schon ein bisschen anders machen. Stell dir vor, wenn die Mutti es schon beim dritten Mal sagt und du machst das schon beim zweiten Mal, wäre das Agape? Nein. Wisst ihr, was Agape ist, Kinder? Und jetzt passt gut auf. Du beobachtest den Mülleimer. Und wenn der voll wird, bevor die Mutti noch was sagt, nimmst du ihn und tragst ihn hinaus und räumst noch dein Zimmer zusammen. Versteht ihr das? Nach einiger Zeit hat eine Schwester, die diese Predigt mit ihrem Kind gehört hat, mich angerufen und hat gesagt, Bruder Fuchs, ich kenne meine Tochter nicht mehr. Die trägt jetzt immer den Mülleimer raus. Das wäre Praxis. Leben wir aus dieser Agape? Eine Agape, eine Liebe, die bereit ist, eine Meile mehr zu gehen, als man von ihr verlangt? Oder hört sich bei uns die Liebe irgendwann einmal auf? Und sagen wir so, Ende, jetzt genug. Mach selber. Wie komme ich dazu, dir deine Kamele zu tränken? Ihr Lieben, das ist, was letztlich dann auch den großen Erlösungsplan ausmacht. Denn, und jetzt wird's brisant, heute geht der Heilige Geist von Herz zu Herz und er sucht die Brautgemeinde Jesu. Nach welchem Kriterium wählt er sie aus? Nach den schönen Worten oder nach der Agape? Und meine Frage heute Morgen ist die, wird er mich erkennen als seine Braut? Sind wir bereit, die Liebe Gottes auch in die Tat umzusetzen? Und ich sage euch, zeig mir, wie du in deiner Familie bist und ich sage dir, was für ein Christ du bist. Nicht in der Gemeinde wird es sichtbar, sondern zu Hause. Wie du mit deinem Mann umgehst, wie du mit deiner Frau umgehst, wie die Kinder mit den Eltern umgehen, wie die Eltern mit den Kindern umgehen. Wenn wir eine Familie haben, in der Agape wohnt, dann haben wir einen Himmel auf Erden und eine christliche Familie. Und ihr seht jetzt, was Agape bedeutet. Und ich glaube, da haben wir einiges noch an Gott zu bitten. Er möge uns doch diese Kraft schenken. Also ihr Lieben, wenn ihr junge Männer aussucht, dann ist das nicht Liebe, wenn er, was weiß ich, unter dem Balkon steht mit der Gitarre und dir ein Lied singt. Das ist zwar romantisch, aber das ist noch lange nicht Agape. Und wenn er sagt, ich habe dich lieb, aber du musst mit mir ins Bett gehen, dann ist das schon nicht mehr die Agape. Denn die Agape ist eine Liebe ohne Wenn und ohne Aber. Keine Bedingungen. Sie hat ja auch nicht gesagt, ja, ich werde deine Kamele tränken, aber du musst. Ich werde es tun, wenn du. Nein, ohne Wenn und ohne Aber hat sie einfach die Bedürfnisse des anderen gesehen. Wie heißt dieser Text noch einmal? Was ist die Liebe? Die Liebe ist die höchste Wertschätzung des anderen mit dem feinen Gespür für dessen Nöte und Bedürfnisse. So, jetzt habe ich eine Frage an euch. Wenn du also jetzt die Braut bist und Jesus der Bräutigam ist und wir wollen jetzt diesen großen Erlösungsplan mit einbauen in die ganze Geschichte, dann werdet ihr viele Erkenntnisse gewinnen, warum wir was machen. Denn manche fragen sich, ja, wozu soll ich mich verloben? Wegen dem Zettel, warum muss ich heiraten, können wir nicht einfach so zusammenleben? Wir haben uns ja lieb und wenn wir uns lieb haben, dann genügt das. Wozu brauche ich so einen, wir sagen in Österreich, Wisch, einen Zettel? Nur damit ich zusammenleben kann mit ihm? Das kann ich nur verstehen, ihr Lieben, wenn ich den großen Erlösungsplan verstanden habe. Und den wollen wir jetzt ein bisschen anschauen. Geh also im Geist mit mir in diese Situation hinein, dass du die Braut bist und dass der Bräutigam um dich wirbt und du sagst, Jesus, wow, das ist er, den möchte ich heiraten, mit dem möchte ich eins sein, denn das ist ein Mann der Agape. Der redet nicht nur, der handelt danach. Und ich möchte eins sein mit ihm, ich möchte ein Fleisch sein mit ihm, ich möchte mich mit ihm verbinden. Meine Frage an euch ist die, wann ist die Hochzeit mit Jesus? Deine Hochzeit mit Jesus. Ist es die Taufe oder ist es die Wiederkunft? Was denkt ihr? Machen wir es so. Wer ist für die Taufe? Darf ich eure Hände sehen? Wer ist für die Wiederkunft? Und die anderen? Seid ihr eingeschlafen? Noch einmal, wer ist für die Taufe? Aha, wer ist für die Wiederkunft? Wir brauchen eine richtige biblische Theologie über diese Geschichte. Und dann werden wir auch auf das tägliche Leben es übertragen können. Ich möchte euch auf einen Text hinweisen, den ihr im 2. Korintherbrief findet. Und ich möchte euch ermutigen, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Paulus sagt das im 2. Korintherbrief im 11. Kapitel. Und da spricht er von der Taufe. Und er sagt: Wollte Gott, ihr hieltet mir ein wenig Torheit zugut. Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Manne, nämlich, dass ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführte. Was ist also meine Taufe mit Christus nach diesem Text? Die Verlobung mit Christus. Ein Ja-Wort, das schon einen festen Charakter hat, wo man sich verspricht, und es wäre völlig falsch, da kam ein junges Pärchen einmal zu uns und hat gesagt, so, Bruder Fuchs, wir haben uns jetzt verlobt und jetzt wollen wir uns kennenlernen. Da habe ich gesagt, da habt ihr die Verlobung nicht verstanden. Denn ich wollte ja auch nicht mich taufen lassen und dann sagen, so, was lehrt denn jetzt Christus eigentlich überhaupt? Ich möchte doch zuerst einmal Christus kennenlernen. Und manche, die ziehen die Taufe noch hinaus, die sollten sich eigentlich schon längst taufen lassen. Vielleicht ist jemand heute in diesem Raum, der sich angesprochen fühlt und sagt, eigentlich sollte ich schon längst Ja sagen zu Jesus. Aber ich prüfe noch. Okay, und wenn es Dinge gibt, die dich hindern, dann arbeite daran. Aber wenn es nichts mehr gibt, das dich hindert, mit Jesus eins zu sein, dann sag Ja in der Taufe. Und verbinde dich mit ihm, mit deinem Bräutigam, dem Einzigen, der wirklich die Agape auslebt. So ist also die Taufe die Verlobung mit Christus. So, und ihr Lieben, jetzt werden wir auch wissen, schon langsam verstehen, was Verlobung auf dieser Welt heißt, wenn wir die Verlobung mit Christus verstanden haben. Was macht denn in der Zeit der Verlobung der Bräutigam jetzt, nämlich unser Heiland Jesus Christus? Nachdem wir uns mit ihm in der Taufe verbunden haben, was macht denn unser Bräutigam jetzt? Na, ihr Lieben, das muss wie aus der Pistole geschossen kommen, bitte. Welche Hochzeitsvorbereitungen? Was macht er denn? Also die Taufe, haben wir gesagt, ist die Verlobung mit Christus und jetzt ist Christus unser Bräutigam. Was macht denn Christus jetzt? Vorbereitung im Himmel, Hochzeitsvorbereitungen. Der Bräutigam, Vers Johannes 14, Vers 1 bis 2, sagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und wenn ich fertig bin, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Also, jetzt wisst ihr, was der Bräutigam in der Zeit der Verlobung macht. Er bereitet das Nest vor, damit er dich nach Hause holen kann. Was macht die Frau in der Zwischenzeit? Was macht die Gemeinde in der Zwischenzeit? Sie bereitet sich auch vor. Was macht sie? Und wie bereitet sie sich vor? Und da möchte ich euch bitten, Offenbarung Kapitel 19 aufzuschlagen, unseren Text zur Predigt auch. Und da werden wir sehen, was sie macht. Offenbarung Kapitel 19. Es geht also darum, dass hier ganz klar ein wunderbarer Text ist, der uns zeigt, was die Braut in dieser Zwischenzeit macht. Offenbarung Kapitel 19, da heißt es, lasset uns freuen, Vers 7, und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Was macht sie? Vers 8. Es war dir gegeben, sich anzutun mit schöner, reiner Leinwand. Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Ihr Lieben, wenn wir den großen Erlösungsplan verstanden haben, dann wissen wir auch, was wir in der Praxis tun mit Verlobung und mit Heirat. Das heißt also, in der Zeit der Verlobung gibt es kein Zusammenwohnen und kein Zusammenschlafen, denn unser Bräutigam ist jetzt wo? Der ist nicht hier auf Erden. Wir sind zwar mit ihm intim im Geist, aber nicht körperlich. Wir würden also ein falsches Evangelium verkündigen, wenn wir mit unserem Bräutigam schon vor der Ehe in der Zeit der Verlobung miteinander schlafen. Versteht ihr? Das ist ein falsches Evangelium. Das heißt also, wir wissen jetzt, was wir tun sollen in dieser Zeit, weil wir den Bräutigam im Himmel verstehen, was er jetzt tut. Und wir auf Erden, was macht die Braut? Sie bereitet sich vor. Früher hat sie selber das Kleid genäht. Ja, meine liebe Frau hat das noch mit unserer Tochter gemacht. Ihr könnt euch das Brautkleid dann anschauen. Ich habe das Foto mit. Das hättet ihr sehen sollen. Zu Hause, über 100 Meter Rüschen sind da im Wohnzimmer herumgelegen. Da haben sie sich vorbereitet. Und unsere Tochter, die war ja ganz einmalig. Sie wollte sich ja schon Monate vorher so anziehen. Und war schon vorbereitet. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Eine Braut freut sich auf diesen wunderschönen Tag der Hochzeit und sie bereitet sich vor. Was macht sie alles? Sie zieht das weiße Kleid an, ja, Offenbarung 19, Vers 6 bis 9, das hochzeitliche Kleid an. Was ist das nach der Bibel? Die Gerechtigkeit Jesu Christi, ganz richtig. Sie schmückt sich, aber nicht mit Perlen und Gold und Silber, sondern sie schmückt sich mit den Werken der Agape. Das ist der wahre Schmuck des Gläubigen. Nicht die Perlenkette und die Ohrringe. Da habe ich also ehrlich gesagt lieber eine Frau, die keine Ohrenkette hat oder Perlenkette hat, aber die Agape lebt. Sie, das ist der wahre Schmuck des Gläubigen nach 1. Petrus Kapitel 3. Sie schmückt sich mit den guten Werken der Liebe, mit der Agape und sie ist bereit, wenn der Bräutigam kommt. Und ihr Lieben, das hättet ihr so erleben müssen bei uns, also bei der Hochzeit unserer lieben Tochter. Es hat geheißen, der Bräutigam kommt und holt sie ab. Und es war 9 Uhr, und es war 9:15 Uhr, wir waren schon alle fertig, angezogen, alles fertig. Und da saßen wir im Wohnzimmer, ich sehe das heute noch vor mir, und wir warteten auf den Bräutigam. Und er kommt nicht. Es war 9:10 Uhr. Und er kommt nicht. Es war 9:05 Uhr. Er kommt nicht. Es war 9:03 Uhr. Und er ist noch immer nicht da. Und ich erlaubte mir zu sagen, na, was ist, wenn er überhaupt nicht kommt? Ja, mehr habe ich nicht gebraucht. Der kommt sicher. Der kommt ganz sicher, das wusste sie. Und es waren 9:09 Uhr. Und er klopfte an der Tür. Dann habe ich gewusst, was Erlösung heißt. Sie war erlöst. Ihr Lieben, es ist eine schöne Zeit. Meine Frage an uns ist die, wenn wir die Braut Jesu Christi sind, sind wir bereit? Habt ihr das weiße Kleid der Gerechtigkeit an? Seid ihr geschmückt mit dem wahren Schmuck? Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit den guten Werken der Agape? Kann er kommen? Oder sagst du, mal jetzt noch nicht? Ja, ich muss noch das und das und das erledigen. Na, stellt euch vor, du bist ein Bräutigam und du kommst und holst deine Braut in Liebe und Freude und sie sagt, was, jetzt kommst? Na, ich bin noch nicht fertig. Was sagt sie damit? Ich hab dich nicht lieb. Und wenn wir Christus lieb haben, dann sind wir fertig. Dann sind wir bereit. Und jetzt meine Frage an euch. Ja. Wann ist die Hochzeit? Mit Christus. Und das kann man nur verstehen, wenn wir wissen, was in der Bibel Hochzeit bedeutet. Und ich möchte jetzt das ein bisschen übertragen auf die Erde wieder und uns die Frage stellen, wann ist Hochzeit? Und das frage ich immer die Jugendlichen ein bisschen. Wann bin ich mit meinem Bräutigam verheiratet. Wenn ich mich im Wald alleine ihm ganz hingebe und verspreche, wir gehören zusammen, bin ich dann verheiratet? Oder wenn ich mit meinem Bräutigam schon schlafe und den Geschlechtsverkehr durchführe, bin ich dann mit dem Partner verheiratet? Oder, ich gebe noch eine Möglichkeit, beim Standesamt, wenn ich Ja sage, bin ich dann verheiratet? Oder in der kirchlichen Trauung oder nach der kirchlichen Trauung? Wann ist die Hochzeit, ihr Lieben? Frage ich die ganze Versammlung. Wann ist Hochzeit? Wann bin ich verheiratet mit meinem Partner? Und ihr Lieben, das ist eine Frage, die die Jugendlichen euch stellen werden. Wann bin ich verheiratet? Was sagst du? Nach alledem. Also nach der kirchlichen Trauung. Seid ihr jetzt doch nicht sicher, gell? Also ihr Lieben, wir brauchen eine ordentliche Ehetheologie, damit wir das auch unseren Jugendlichen weitergeben. Das können wir nur verstehen, wenn wir wissen, was Jesus im Himmel jetzt macht. Meine Lieben, wann ist Hochzeit? Wie war es damals? Gehen wir noch einmal in 1. Mose 24 in diese wunderschöne Geschichte hinein und wir werden eine schöne Erfahrung machen. Da habt ihr dieses Hochzeitsgeschehen ein bisschen beschrieben im 1. Mose 24 und hier ab Vers 49 zum Beispiel. 1. Mose 24, Vers 49, es geht darum, dass der Knecht, nachdem er die Braut geprüft hat und gesagt hat, jetzt weiß ich's, du bist die Richtige, hat er vor versammelter Familie die Frage gestellt. Das heißt also, ihr müsst euch vorstellen, zu der damaligen Zeit hat es noch kein Standesamt gegeben, sondern da war die Familie versammelt und der Vater war der Standesbeamte. Und dann wurde der vor der versammelten Familie die öffentliche Frage gestellt, seid ihr bereit, die Tochter zu geben? Und da heißt es in Vers 49, seid ihr nun die, die an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen, so sagt mir es. Wenn nicht, dann gehe ich weiter. Und dann sagt eben Laban und Betuel, na, das kommt vom Herrn, da können wir nichts dagegen machen, es sei so, nimm sie. Und da war das öffentliche Ja-Wort vor Zeugen. Ja? Das heißt also, Hochzeit war auf alle Fälle ein offizieller Akt und nicht ein Ja-Wort im Wald. Okay? Ein offizieller Akt, eine Frage vor der versammelten Familie. Später, als die Familien dann sich in Dörfern zusammengerottet haben, war das die öffentliche Frage am Tor vor den Ältesten. Ruth zum Beispiel könnt ihr das nachlesen. So, nachdem das Ja-Wort vom Vater gekommen war, das Ja-Wort von der Familie gekommen war, kommt der sogenannte Brautpreis. Schaut es dann an, das heißt es in Vers 51, da ist Rebekka, nimm sie, zieh hin. Und dann heißt es in Vers 53, danach zog er hervor silberne und kleinode, goldene kleinode Kleider und gab also den Brautpreis. Und der Brautpreis, der da bezahlt wurde, war auch gleichzeitig ein öffentlich-rechtlicher Akt vor Zeugen und wurde besiegelt mit dieses Geld und auch diese Kleidungsstücke und dieses Gold und Silber wurde eher als Familiengeld, als Beginn für das junge Paar verwendet, als Startkapital. Das war ein öffentlich-rechtlicher Akt. Und nachdem der Brautpreis bezahlt worden ist, ihr glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so, man hat auch die Braut gefragt. Und dann heißt es in Vers 58, und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Manne ziehen? Und sie sagt, ja, ich will. Jetzt kommt also auch das öffentliche Ja-Wort der Braut. Und was kommt jetzt? Und sie schaut in Vers 59, da ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen. Und Vers 60, sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du, unsere Schwester, wachse viel tausend mal tausend heran. Das heißt, jetzt kommt nach dem Ja-Wort der Segen. Alles klar? Das ist Hochzeit. Wann ist also die Hochzeit? Laut? Eigentlich zuerst einmal beim Standesamt. Weil das Standesamt ist das öffentlich-rechtliche Jawort vor Zeugen. Bei uns in Österreich und auch in Deutschland hier ist es tatsächlich so, dass Standesamt und Kirche auseinandergenommen worden ist. Leider fehlt beim Standesamt was? Der Segen. Und deshalb machen wir als Christen zum Standesamt noch einen Gottesdienst, wo wir um den Segen Gottes bitten für das Brautpaar. Also eigentlich sind wir rechtlich verheiratet vom Standesamt. Und es gibt Gebiete, in Amerika zum Beispiel ist es so, dass Kirche und Staat zusammen ist und da ist der Prediger gleichzeitig auch der Standesbeamte und der kann dann auch das gleich ausfüllen. Aber bei uns ist es leider nicht so und deshalb machen wir noch einen Gottesdienst, um den Segen Gottes zu bitten. So, jetzt verstehen wir doch ein bisschen, was Hochzeit ist. Okay? Ein öffentlich-rechtlicher Akt, ein Jawort vor Zeugen und letztlich mit dem Segen Gottes. Und anschließend kommt dann erst der Geschlechtsverkehr. Ihr habt es dann in Vers 67. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter, Sarah, und nahm sie zur Frau. Und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Das ist ein wunderschönes Bild, das Wachsen der Liebe hier. Jetzt gehen wir wieder zum großen Erlösungsplan. Ja? Meine Frage ist die. Wenn wir also jetzt die Hochzeit ein bisschen beschrieben haben, wann ist jetzt Hochzeit mit Christus? Ihr habt, soviel ich euch richtig beobachtet habe, aufgezeigt bei der Wiederkunft. Und ich muss euch enttäuschen. Biblisch gesehen ist die Hochzeit wann? Oder hat die Hochzeit wann begonnen? Es gibt einen sehr interessanten Text und ich möchte euch bitten, lest ihn mit mir, Lukas Kapitel 12. Wir werden diesen Text oft oder wir haben diesen Text oft überlesen. Lukas Kapitel 12, Vers 36. Schlagt ihn auf und das ist ein ganz wichtiger Text zu diesem Thema. Da werden wir ermutigt, solche Leute zu sein, die warten, wenn Jesus kommt in den Wolken des Himmels. Und unsere Lichter sollen brennen und Vers 36, wir sollen gleich den Menschen sein, die auf ihren Herrn warten. Und jetzt steht da, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit und wiederkommt und anklopft und wir ihn auftun. Das heißt also, nach diesem Text ist die Wiederkunft ein Aspekt der Hochzeit, aber die Hochzeit ist schon vorher. Und bitte denkt an Offenbarung 19, was wir gelesen haben, da heißt es, Halleluja, denn die Hochzeit des Lammes wird kommen. Steht das bei euch so? Nein, ist gekommen. Das heißt also nicht, wird kommen, das würde also die Wiederkunft bedeuten, sondern die Wiederkunft ist ein Aufstehen von der Hochzeit. Das heißt also, die Hochzeit ist vor der Wiederkunft. Und ihr Lieben, das ist unser Thema als Siebenten-Tags-Adventisten. Wann begann die Hochzeit im Himmel? 1844. Da begann die Hochzeit. Und jetzt kommt dieses wunderschöne Bild. Ihr müsst euch das vorstellen. Daniel 7 erklärt uns, dass das ganze Universum ist versammelt. Der Vater ist der Standesbeamte. Und jetzt kommt der Sohn vor den Standesbeamten und bittet um die Hand seiner Braut. Zuerst über die, die schon verstorben sind, und dann beginnt es über die, die noch leben. Und ich weiß nicht, wo er da beginnen wird. Vielleicht fangen wir mit den Predigern an, und dann kommen die Gemeindeleiter. Und wohl dem, der die Gemeinde reinigt, die kommen das ein bisschen später dran. Oder fangen dann mit dem Alphabet an. F kommt dann sehr früh dran, Fuchs. Dann stellt euch vor, es wäre jetzt der Zeitpunkt, wo der Vater hört, dass der Herr Jesus sagt, ich möchte gerne mit Raimund Fuchs vereint sein. Und dann sagt der Vater, das geht nicht. Warum nicht? Das ganze Universum achtet darauf, warum geht das nicht? Naja, und er öffnet das Buch und sagt, ja, da sind so viele schlechte Dinge. Das passt nicht. Ihr passt nicht zusammen. Dann nimmt der Herr Jesus seine Hand und zeigt es dem Vater und dem ganzen Universum und sagt: Vater, er hat das zwar alles getan, aber ich habe ihn teuer erkauft. Und jetzt kommt der Brautpreis. Und wir sind teuer erkauft. Und in dem Augenblick, wo der Vater sagt, das genügt, kommt der Wortlaut an die Versammlung: Hat noch jemand etwas einzuwenden, der spreche jetzt oder er schweige für immer? Und keiner kann was ansagen. Nicht einmal Satan kann mir was sagen, denn Christus hat bezahlt. Und ihr Lieben, das ist so eine schöne Szene. Jetzt im Himmel ist Hochzeit. Wisst ihr das? Jetzt ist Hochzeit. Sagt es den Menschen, sie wissen es nicht, dass jetzt im Himmel Hochzeit ist. Die werden alle vertröstet auf die Wiederkunft. Ja, wenn Jesus kommt, dann werden wir uns einmal vorbereiten. Und dann ist es zu spät. Wenn Jesus kommt, dann holt er seine Braut nach Hause. Dann wird nicht mehr diskutiert: Darf ich noch mit? Ich bin eh so brav. Und ihr Lieben, es ist egal, wie viel da Gutes oder wie viel Schlechtes da steht, wenn nicht der Brautpreis bezahlt worden ist für uns, werden wir auch mit unseren guten Taten nicht durchkommen. Jetzt ist Hochzeit im Himmel. Und das ist ein ganz wichtiges Ereignis. Jetzt steht der Sohn vor dem Vater. Das wunderbare Bild hier von 1. Mose 24 wird hier sichtbar. Die Frage des Sohnes, dann kommt der Brautpreis, dann kommt die Frage an die Gemeinde. Dann sagt der Vater: Gut, okay, es ist alles in Ordnung, aber ist die Braut bereit? Und dann wird er uns anschauen und wird er sagen: Meine Lieber, bist du bereit? Hast du das weiße Kleid an? Na, ich bin noch nicht dazugekommen. Taufen lassen muss ich mir ja nicht unbedingt. Wäre ja auch so selig. Hast du dich geschmückt? Bist du vorbereitet? Ihr Lieben, die Taufe alleine nützt noch nichts. Es ist auch das gute Werk, das jetzt sichtbar wird, nämlich das Licht, an dem wir erkannt werden. Deutlich. Eine Sprache, die sagt: Ich liebe Jesus und er wirkt in mir und durch mich. Und wenn dann auch dein Ja-Wort da ist, dann kommt die wunderbare Versiegelung, wo er sagt: Wer gut ist, sei fernerhin gut, und wer böse ist, sei fernerhin böse. Und dann steht er auf, wenn dann jeder Mensch dem Sohn zugesprochen worden ist und jeder einzelne Fall dem Herrn Jesus zugesprochen worden ist, dann kann er aufstehen von der Hochzeit und dann kann er wiederkommen und seine Braut nach Hause holen. Ihr Lieben, das ist so ein schönes Bild. Und die meisten Menschen wissen nicht, dass jetzt im Himmel ein wunderschöner Akt ist, nämlich der Akt der Hochzeit. Und wenn wir den großen Erlösungsplan verstanden haben, dann können wir auch das auf die Erde übertragen und dann können wir verstehen, warum zum Beispiel ein Geschlechtsverkehr vor der Eheschließung Sünde ist. Jugendliche fragen mich immer wieder: Wieso kann etwas Sünde sein, was dann nach der Hochzeit Pflicht wird? Vor der Ehe ist es Sünde und nach der Hochzeit ist Pflicht. Keine Ahnung, jetzt verstehen wir es. Wir verkündigen ein falsches Evangelium und das ist Sünde. Nicht der Geschlechtsverkehr an sich ist Sünde, aber wir verkündigen ein falsches Evangelium. Und der Paulus sagt es ja im Galaterbrief: Wenn ein Engel kommen würde und ein falsches Evangelium verkündigen würde, dann ist er Anathema, dann ist er verflucht. Wir wollen ein echtes Evangelium verkündigen durch unser Leben. Und ihr Lieben, so wie wir uns vorbereiten auf die Ehe, wie wir heiraten, wie wir dann die Ehe führen, das ist gelebtes Evangelium. Noch einen ganz kurzen Gedanken in Bezug auf die Hochzeit im Himmel. Es gibt hier einige Zitate und ich möchte euch ganz besonders bitten, Erfahrung und Gesichte zu lesen. Da heißt es: Wartet hier, sagt Jesus, ich werde jetzt zu meinem Vater gehen, um das Reich zu empfangen, haltet die Kleider reich und bald werde ich wiederkommen von der Hochzeit und euch zu mir nehmen. Von der Hochzeit. Jetzt nimmt Jesus das Reich ein. Und eine Idee zu den Kindern. Ihr Kinder, helft mir ein bisschen rechnen. Das ist doch so toll. Da ist eine Eins, okay? Und die Eins steht für Jesus. Jesus ist die Nummer Eins in deinem Leben. Und da ist die Null. Das bin ich. Jesus muss immer die Nummer 1 sein. Was passiert mit der Nummer 1? Jetzt machen wir es so. Ich hoffe, ich zeige es jetzt richtig. So? Okay, das ist die Nummer 1. Und jetzt kommt, was passiert mit der Nummer 1, wenn ich mit Jesus verbunden werde? Was wird mit der 1? Sie wird nicht 2, sondern sie wird 10. Ist euch das verständlich? Wenn ihr Jesus annimmt und Ja sagt zu ihm, dann kriegt Jesus Macht. Und die Macht eines Königs sind die Untertanen. Gewisse Leute hätten keine Macht, wenn man nicht sagen würde, ich gehöre zu dir. Und jetzt kommt noch zu der Null noch eine Null dazu. Was passiert dann? Wären es dann 20? 100. Und wenn du dazu kommst, passiert noch was mit der Null. Und wenn noch jeder Einzelne dazukommt, was glaubt ihr, was mit Jesus passiert? Er bekommt Macht, jetzt kriegt er das Reich, jetzt nimmt er das Reich ein. Das ist die Hochzeit. Und ich empfehle euch ganz besonders auch ein Buch. Ich habe es hier, den großen Kampf. Da heißt es die Verkündigung, siehe, der Bräutigam kommt. Wie sie im Sommer des Jahres 1844 erging, veranlasste Tausende die unmittelbare Ankunft des Herrn zu erwarten. Zur vermuteten Zeit kam der Bräutigam aber nicht, wie sein Volk erwartet, auf die Erde, sondern zum Alten im Himmel. Achtung, zur Hochzeit, zur Übernahme seines Reiches. Ihr Lieben, es ist so was Schönes. Und ich empfehle euch dieses Buch. Wir haben jetzt im Deutschen erstmalig das Buch Der große Kampf ohne Kürzungen. 1:1 vom englischen Original. Das ist dieses Buch Vom Schatten zum Licht. Ich möchte euch ermutigen, das wieder mal zu lesen. Das ist so eine wunderbare Botschaft, die wir hier haben. Jesus ist jetzt im Himmel. Und wenn es Leute gibt, die sagen, ich kann nicht lesen, dann haben wir jetzt ein ganz tolles Angebot, nämlich ein Hörbuch. 2 CDs. Vorgelesen, das ganze Buch mit allen Zitaten, wunderbare Stimme, mit ein paar wunderbaren Musikstücken dabei, ganz billig, 2 Euro, 3,50 Euro. Ihr Lieben, das sollte unter die Menschen, die Leute sollen wissen, dass jetzt Hochzeit ist im Himmel, dann verstehen sie auch, warum wir uns verloben müssen, warum wir heiraten und was das alles für einen Sinn hat. Das ist gelebtes Evangelium. Wer möchte draußen, ich habe ein paar Belegexemplare, ihr könnt sie haben. Meine Frau wird sie euch dann zur Verfügung stellen. Ihr Lieben, es ist eine wunderbare Botschaft. Es gibt noch ein anderes Zitat. Ich sah, dass Jesus, während er im Allerheiligsten war, mit dem neuen Jerusalem vermählt wurde. Und nachdem sein Werk im Allerheiligsten erfüllt sein wird, wird er in königlicher Macht auf dieser Erde erscheinen. Erfahrung und Geschichte, Seite 200. Lukas Kapitel 12 haben wir gelesen. Wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit. Jetzt verstehen wir also, wir haben eine einmalige Botschaft, die kein anderer verkündigt in dieser christlichen Welt. Und wenn wir das verstanden haben, haben wir auch letztlich dieses Evangelium verstanden. Er wird aufstehen von der Hochzeit und dann wird er seine Braut heimholen. Dann wird nicht mehr diskutiert, darf ich mit oder nicht. Jetzt ist die Frage, ja oder nein. Jetzt entscheidet sich mein Leben für Christus. Und am Ende kommt dann das wunderbare Festmahl, wo er uns einlädt. Und ihr seht, Hochzeit ist ein bisschen mehr als nur die Wiederkunft. Das beginnt 1844 mit dem Standesamt im Himmel, ist in der Heimholung der Braut und dann letztlich im Festmahl auf der neuen Erde, wo wir mit ihm immer vereint sein werden, vollendet. Das ist mein Wunsch und Gebet, dass jeder von uns dabei sein wird und dass wir damit auch unser Leben als gelebtes Evangelium sehen. In der Art und Weise, wie wir verheiratet sind, wie wir vorbereitet sind, wie wir die Ehe und Familie führen. Heute Nachmittag ein bisschen mehr. Amen.